Auferstehung ist ein theologisches Kunstwort. Zwei Buchstaben sind es. Die Silbe er. Die macht aus einem ganz alltäglichen Wort ein höchst theologisches Gebilde. Aufstehen und Auferstehen ist in der Bibel aber dasselbe Wort. Wenn es heißt, er ist auferstanden. Und wenn die Schwiegermutter des Petrus, die Tochter des Jairus, der Gelähmte oder Maria aufstehen, es ist dasselbe Wort. Die Theologie hat uns gelehrt, dass die Auferstehung erst nach dem Tode kommt, also erst, wenn wir gestorben sind. Und da wir das ja nicht mehr erleben, bleibt es reine Glaubenssache, ob wir oder unsere Lieben nach dem Tod auferstehen. Diese Trennungen von Aufstehen und Auferstehen, von Diesseits und Jenseits, von vor dem Tod und nach dem Tod, schaffen Barrieren. Die tun uns eigentlich gar nicht gut. Diese theologischen Barrieren grenzen uns aus, halten uns fern, machen unsere Lebenserfahrungen unwichtig. Aufstehen, aufbrechen, sich aufrichten, sich erheben, aufwachen. In diesen Verben steckt eine große Kraft, und die biblischen Texte brauchen dafür meist eben dieses eine, dasselbe Wort. Weil in diesen Verben sich oft eine geheimnisvolle Kraft zeigt, etwas, das unser Leben unterbricht oder inspiriert oder verändert. Wenn Maria aufsteht, neue Kraft in sich spürt und einen Aufbruch wagt, dann ist da dieselbe Kraft im Spiel, wie wenn Jesus auferstanden ist. Wir benutzen zwei verschiedene Worte, die Bibel nicht, weil sie daran festhält, dass die eine göttliche Kraft hier wie dort wirkt. Auferstehen hat nur zwei Buchstaben mehr, aber diese beiden funktionieren wie eine Glaswand. Sie machen aus einer alltäglichen, erfahrbaren Bewegung eben dieses theologische Kunstwort. Diese Erkenntnis holt Auferstehung hinter der theologischen Glaswand hervor. Wenn wir aufstehen, um zu leben, wenn wir endlich aufhören, dem Tod zu dienen, dann steckt da diese Auferstehungskraft dahinter. Dem Tod dienen ist wohl das Gegenteil davon, aufzustehen und sich dem Leben in die Arme zu werfen.
Gegen den Tod. Ich muss sterben. Aber das ist auch alles, was ich für den Tod tun werde. Alle anderen Ansinnen, seine Beamten zu respektieren, seine Banken als menschenfreundlich, seine Erfindungen als Fortschritte der Wissenschaft zu feiern, werde ich ablehnen. Ich muss sterben. Aber das ist auch alles, was ich für den Tod tun werde. Alle anderen Verführungen zur milden Depression, zur geölten Beziehungslosigkeit, zum sicheren Wissen, dass er ja sowieso siegt, will ich widerstehen. Sterben muss ich, aber das ist auch alles, was ich für den Tod tue. Lachen werde ich gegen ihn, Geschichten erzählen, wie man ihn überlistet hat und wie die Frauen ihn aus dem Land trieben. Singen werd ich und ihm Land abgewinnen mit jedem Ton. Aber das ist auch alles.
Dem Tod nicht mehr dienen, singen gegen ihn, Geschichten erzählen, die seine Macht alt aussehen lassen, rät die Theologin Dorothee Sölle. Denn der Tod kriecht einem sonst in die Knochen und macht uns zu seinen kleinen, ohnmächtigen Rädchen in seinem Getriebe. Die Evangelien versuchen, dem Tod etwas entgegenzusetzen, wobei sie mit Tod nicht einfach den natürlichen Tod meinen, sondern den zu frühen, den ungerechten Tod, alles, was dem Leben massiv schadet. Die Auferstehungsgeschichten, die die Evangelien erzählen, die wollen uns aufrütteln, aufrichten, damit wir uns gegen den Tod zur Wehr setzen. Ich glaube, wir haben heute Auferstehungsgeschichten sehr nötig. Geschichten gegen den Tod haben sich auch die Frauen und Männer erzählt, die zur Zeit des Königs Herodes gelebt haben. Als die römische Besatzung das kleine Land Palästina im Griff hatte, mit Zöllen und Steuern ihre Kassen füllte, doch rein gar nichts in das Land investierte. Es gab keine medizinische Versorgung, keine Schulen aus römischer Hand, keine Vorbeugung gegen Hungersnöte in Palästina. Geschichten gegen den Tod waren auch nicht einfach zu finden damals. Am Straßenrand lagen sie sicher nicht herum. Da gab es mehr Bettlerinnen und herumstreunende Kinder, Vaterlose und Mutterlose. Viele Bauern flüchteten in die Stadt vor den hohen Pachtzinsen. Auf den Feldern wurden kaum noch Lieder gesungen oder immer das gleiche Lied: Hunger, Arbeit, Hunger. Einmal, so erzählen es die Evangelien, einmal verließen alle ihre Felder. Sie zogen hinaus, dorthin, wo niemand mehr etwas anbaute. Auch aus der Stadt kamen sie von Jerusalem herab, alle, die ganze Bevölkerung. Das muss eine Großdemo gewesen sein, ein ganz spezieller Tag. Alles blieb liegen. In der Stadt wurde es still. Sie versammelten sich am Jordan, draußen, bei dem Propheten Johannes. Er kannte ein Lied gegen den Tod, gegen Unrecht und Hass. «Lasst euch taufen», rief er, «kehret um!» «Kommt, wir fangen neu an», sagten die Leute. «Was können wir schon verlieren dabei?» Der Himmel öffnete sich, sagt man, so schön sangen die Leute, so ergreifend war ihr Ernst. Der Himmel öffnete sich und eine Taube flog herab auf den einen, der gerade im Jordan war, Jesus, der Sohn der Maria aus Nazareth. Auch eine arme Frau, die Maria. Aber diesen Augenblick vergaß sie wohl nie, wie ihr Sohn inmitten dieser Menge. Eine Taube ließ sich auf ihm nieder und alles sah so hoffnungsvoll aus, so heil und ganz. Alle hielten den Atem an. Doch noch am selben Tag wurde Johannes verhaftet. Jedenfalls verschwand er spurlos, so erzählen die Evangelien. Die Leute kehrten in ihre Stadt zurück. Ob sie umkehrten, weiß ich nicht. Die Bauern schwiegen wieder, die Kinder hungerten wieder. Die Frauen arbeiteten mit gesenktem Blick. Nach ein paar Wochen verbreitete sich ein Gerücht. Man hörte davon auch in Jerusalem. Obwohl Johannes verschwunden blieb, gab es jemanden, der zu den Kranken kam und sie heilte. Er kam mit seinen Schülern, auch mit Schülerinnen. Er kam in die hintersten Dörfer. Er zog übers Land und sein Name war Jesus. So richtig kannte ihn niemand. Marias Sohn aus dem kleinen Nazareth war nicht eine Größe, die man kennen musste. Die Taube war auch schon lange wieder in den Himmel fort und der war so fest verschlossen wie ein Kerker im Palast des Herodes. Doch da verbreitete sich dieses Gerücht. Es gibt einen, sagten sie, der heilt und will nichts dafür. Er kommt mit Brot und der Heiligen Schrift. Er legt sie aus für uns, nicht gegen uns. Die Leute schüttelten ihren Kopf. Gibt es das denn? Wer ist das? Fragten sie. Wie kann der das tun? Woher hat der seinen Mut? Fragte sich Herodes in seinem Palast. Im Markus-Evangelium, Kapitel 6, da hören wir diese Fragen, dieses Staunen der Menschen.
Und der König Herodes hörte das. Denn sein Name wurde bekannt, und sie sagten von ihm: Johannes der Täufer ist von den Toten aufgestanden, deshalb sind die Kräfte in ihm wirksam. Andere aber sagten: Es ist Elia. Noch andere sagten: Er ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sagte er: Johannes, den ich habe enthaupten lassen, der ist aufgestanden.
Also doch, nun war es klar. Herodes gab endlich zu, den Propheten Johannes getötet zu haben. Er hatte es bis jetzt verschwiegen, damit es nicht Aufstände gab im Volk. Solche Unruhen machten ihm immer wieder zu schaffen. Auch diese Bewegung um den Rabbi aus Nazareth ärgerte ihn. Am besten stellte er klar, was solche Aufständische zu erwarten hatten. Johannes war enthauptet worden. Aber das brütende Schweigen hörte auf. Die Menschen diskutierten wieder miteinander. Dieser da, der aus Nazareth, Das ist doch der auferstandene Elia, der größte aller Propheten. Andere meinten, er sei ein Arzt, ein Wundertäter. Er verfüge über göttliche Kräfte, weil er den Tod überwinden kann. Er ist ein Prophet, jubelten andere, einer wie die wirklichen Propheten, voller Geist und Kraft. Gott hat uns nicht vergessen, er hat einen Propheten aufstehen lassen. Herodes aber sagte ausnahmsweise die Wahrheit. Er gab zu, den Propheten Johannes getötet zu haben. Hoffentlich gab das den Leuten zu denken, und sie hörten auf, solche Hoffnungen zu hegen, dass es ihnen eines Tages besser gehe und so. Damit konnte Herodes schon gar nichts anfangen. Und wenn diese Aufständischen nicht aufpassten, dann würden sie selbst ins Messer laufen. Haben Sie es gehört? Haben Sie es gemerkt? Wer auch immer dieser wunderbare Rabbi war, von dem hier plötzlich geredet wurde, alle waren sich einig in einem Punkt, dass er ein Aufständischer, ein Aufgestandener, ein Auferstandener zu Lebzeiten war. Ob er Johannes hieß, ob Elia, ob er ein Wundertäter oder ein Prophet war, die Kraft der Auferstehung charakterisiert diesen Mann. Das Verb aufstehen zeichnet Jesus aus von Anfang an, als Lebendigen, als Lebenbringenden, als einen, der gegen den Tod arbeitet. Für Herodes heißt Aufstehen natürlich eher Aufstand, aufständig sein. Nichts Heiliges war das in seinen Augen, nur lästig und gefährlich. Für Herodes ist Jesus einer, der in die Fußstapfen des Johannes tritt und, wie er, einen Aufstand anzettelt. Die Menschen aber sehen die heilende Kraft, die von ihm ausgeht, die tröstet und aufrichtet. Für sie ist er darum einer wie Johannes, der die Müden und Hungrigen aufrichten und in Bewegung bringen konnte. Hören wir noch einmal jetzt mit geschärften Ohren, was die Leute sich erzählen.
Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt und sie sagten von ihm: Johannes der Täufer ist von den Toten aufgestanden, deshalb sind die Kräfte in ihm wirksam. Andere aber sagten, es ist Elia. Noch andere sagten, er ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sagte er, Johannes, den ich habe enthaupten lassen, der ist aufgestanden.
Diese Stelle im Kapitel 6 des Markus-Evangeliums feiert die Kraft der Auferstehung. Die bewirkte als allererstes, dass die Menschen wieder miteinander redeten, dass das Schweigen aufhörte. Die Männer richteten sich unter ihren schweren Lasten auf und begannen zu rätseln. Die Frauen schauten sich an und versuchten dem, was sie jetzt erlebten, einen Namen zu geben. Die Kinder erfanden ein neues Spiel: Umfallen und Aufstehen. Auch wenn sie unterschiedliche Namen fanden, bei allen schimmert diese Kraft durch, die stärker ist als Herodes mit all seinen Mannen, stärker als Resignation und Angst. Zum Schluss hören Sie ein Gedicht von Rose Ausländer. Es singt gegen den Tod an, es ist wie ein Rätsel zu hören. Es fragt, wer ist Jesus, wer ist Gott, wer sind wir? Und es heißt Auferstehung.
Vor seiner Geburt war Jesus auferstanden. Sterben gilt nicht für Gott und seine Kinder. Wir sind Auferstandene vor unserer Geburt.